als ich überraschenderweise gefragt worden bin, ob ich nicht einmal daheim reden will, war für mich relativ schnell klar, worüber. Und zwar wollte ich über ruppige Phasen oder Angst reden. Phasen, wo uns Sachen an den Rand drängen können. Phasen, wo wir uns sehr roh fühlen. Und Phasen, wo Ängste und Zweifel sehr dominant sind. Weil ich glaube, ich kenne solche Phasen ein bisschen. Und vielleicht kennst du ja auch die Nächte, wo man kaum ein Auge zutut, weil sich der nächste Tag wie ein Berg vor einem aufbaut. Oder du kennst Unsicherheiten wie, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Oder sagt Gott wirklich diese Dinge zu mir persönlich? Und gerade in diesen Phasen können schwierige Fragen aufkommen, wie zum Beispiel, Gott, wozu das Ganze? Und Jesus, wo bist du da drin eigentlich? Und dem wollte ich am Hand von einer Stelle heute im Hebräerbrief mit uns gemeinsam nachgehen. Aber bevor ich ins Wort gehe, wollte ich noch was anderes einbauen. Und zwar wollte ich einen Clip herzeigen, einen Filmclip, wenn es funktioniert. Genau. Und zwar habe ich vor einigen Wochen mit einem Freund aus Holland eben über einen Teil von der heutigen Stelle im Hebräerbrief geredet. Und er ist dieser Filmclip in den Kopf geschossen. Und er trifft den Nagel wirklich sehr gut auf den Kopf. Und zwar ist die Stelle aus Karate Kid. Jetzt gehe ich natürlich nicht davon aus, dass jeder von euch den Film schon mal gesehen hat. Deshalb will ich kurz den Kontext geben. Dre, die Hauptfigur, übersiedelt mit seiner Mama wegen arbeitstechnischer Gründen nach China. Und zuerst hat Dre nicht besonders viele Freunde. Und bei seiner Annäherung an ein nettes Mädel aus der Schule bekommt er es relativ schnell mit einer Clique von Jungs zu tun, die, naja, und besonders deren Anführer, die recht gut im Kung-Fu sind. Und das heißt, es wird erstmal recht ruppig für einen Dre, weil er wird erstmal oder einige Male ordentlich verdroschen. In weiterer Folge versucht Dre, sie dann selber zu wehren oder halt sich selber beizubringen, wie man sie gut wehrt. Und nach ein paar eher jämmerlicher Versuche nimmt Mr. Hahn, ein eher unscheinbarer Installateur, unter die Fittiche. Und zuerst ist Dre nur richtig enthusiastisch und freut sich auf das Training, weil er sich denkt, jetzt lernt er ja, wie man richtig Fäuste austeilt. Aber Mr. Hahn nimmt seinen Enthusiasmus erstmal sehr gelassen und lässt Dre erstmal nur eine Sache wochenlang machen. Er lässt ihn seine Jacke aufheben, aufhängen auf so einen Stipfel, wieder abnehmen, umhängen, wieder abhängen, wieder runterwerfen und so weiter und so weiter. Und da genau kommt dieser Clip rein, den ich sagen will. Und ab einem gewissen Punkt ist Dre richtig frustriert, weil er sich denkt, wieso gehe ich immer wieder durch diesen Ablauf, durch diese Situation oder dieses Training? Sollte ich nicht schon viel weiter sein und mich selber verteidigen können? Und wozu das Ganze eigentlich? Und ähnliche Fragen kenne ich selber sehr gut. Gott, warum muss ich immer wieder durch diese Situation oder diesen Kampf durchgehen? Und sollte ich nicht schon viel weiter sein? Und vor allem, Jesus, wozu das Ganze? Und wo bist du da drinnen eigentlich? Und was machst du, wenn überhaupt irgendwas? Und der Clip hat eine sehr gute Art und Weise, im Hintergrund zu zeigen, was eigentlich passiert. Schauen wir es uns kurz an.
What up, Mr. Hahn?
Did I say come in?
I think you did, I mean... Mr. Hahn, can I please come in?
Yes.
So what are we doing today?
Sam.
Mr. Hahn, I told you. I get it, okay? Be respectful. I got it. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times. Okay? This is stupid. I'm done. They can beat me up if they want to. And you know why you only have one student? Because you don't know kung fu.
Xiaojui.
What?
Come here. Check it on.
Ms. Han, I already...
Check it on. Jacket on.
I don't have a jacket.
Jacket on. Be strong. Jacket on. Firm. Jacket off. Remember, always strong. Jacket off. Strong. Left foot back. Right foot back. Left foot back. Pick up your jacket.
Oh,
focus.
Okay.
Always concentrate. Left back. Right foot back. Pick up your jacket. Stay. Pick up your jacket. Strong. Hang it up. Hang it up. Hang up. And attitude. Strike. Hang up and attitude. Harder. Harder. Good. But no face. Check it out.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist einfach ein richtig cooler Clip. Und ich will im Nachhinein da mit dem Bogen schließen, dass man klar versteht, auf was ich hinaus will mit dem Clip. Aber jetzt weg von Karate Kid und rein in den Hebräerbrief. In Kapitel 12, in den ersten 3 Versen, rollt sich für mich stark das Thema auf, das in meiner Lutherbibel fett markiert ist oder fett markiert war, wo sie noch in meinem Besitz war. Sie war auch im Rucksack. Ich bin noch nicht ganz drüber hinweg. Aber da steht, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Also was sie hier stark ausrollt, ist dieses Bild, dass uns ein Kampf bestimmt ist, in dem wir laufen sollen mit Geduld. Und immer wieder mit unseren Augen aufschauen zu Jesus, immer wieder zu Jesus. Und was hier beschrieben wird, ist ja vermutlich da, allgemeiner Kampf des Christseins, den Jesus uns ja voraus ankündigt. Aber ich glaube, es ist auch sehr gut möglich, da einen individuellen Kampf reinzulesen. Einen Kampf, der sehr unterschiedlich für jeden Einzelnen ausschauen kann. Und da aufsetzend würde ich gern Vers 4 bis 6 lesen. Danke. Wo steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Was ich dabei interessant finde, ist, dass Kampf gegen die Sünde ganz nah bei dem Wort Zucht liegt. Oder grundsätzlich, dass diese 2 Worte so eng beieinander liegen. Und Zucht hier als altdeutsches Wort für sowas wie Disziplintraining oder Disziplinierung, vielleicht in ein bisschen liebevollerem Sinn. Und Zucht kann ganz unterschiedlich ausschauen, bin ich der Meinung, wobei der gemeinsame Nenner bleibt. Es bleibt einfach eine schwierige oder ruppige Phase, wo und Situationen an den Rand bringen können, wo Verletzungen aufkommen können oder Ängste und Zweifel einfach sehr dominant sind. Zucht vielleicht in existenzieller Art wie der Petrus, der oftmals so selbstsicher scheint und dann Jesus dreimal verleugnet und Angst und fast in Scham über sein Verhalten untergeht und in Zweifel, ob ihn Jesus denn je wieder annimmt und vielleicht eher am Verzweifeln mit sich selber ist. Zucht vielleicht in geistlicher Hinsicht wie der Paulus, der, nachdem er im Römerbrief die riesige Gnade Gottes ausrollt und uns sagt, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir nur Feinde waren und dann uns ermutigt, dass wir durch die Taufe in ein neues Leben gehen sollen, auf einmal im Römer 7 endet oder reinkommt und ringt und zweifelt und verzweifelt und sagt, ich will, aber ich kann's nicht. Was ich hasse, das tue ich, aber was ich will, tue ich nicht. Ich elender Mensch. Und bleibt erstmal in der Spannung. Oder Zucht in intellektueller Art und Weise wie der Thomas, also in seiner Denkweise, der nachdem ihm die Jünger vor der Auferstehung erzählen, erstmal sagt, oder so viel sagt wie, das wäre ja schön. Aber wenn ich es nicht selber gesehen habe, wenn ich es nicht selber gespürt habe, wenn es nicht für mich bestätigt war, dann kann ich es nicht glauben oder dann glaube ich es nicht. Weil so viel ich weiß, Tote bleiben erstmal tot. Und er bleibt erstmal zweifelnd zurück. Und dazu wollte ich sagen, auch um den nächsten Versen ein bisschen vorzugreifen. Vielleicht bist du heute da und gerade fließt für dich alles zusammen. Gottes Führung ist so präsent für dich und du erlebst eine Geborgenheit vielleicht in ihm, die nie zuvor. Dann Halleluja. Dann ist das richtig super. Aber ich glaube, selbst du kannst dich auch noch identifizieren mit Phasen, wo es nicht so läuft, wo es zart ist, wo eben genannte Ängste und Zweifel sehr dominant sind oder Unvertrauen oder gar Unglaube aufkommen kann. Und selbst wenn du solche Phasen noch nie erlebt hast vielleicht, ist es, glaube ich, sehr gut, sie im Auge zu behalten, dass sie kommen können. Weil uns der Schreiber vom Hebräerbrief da das voraus ankündigt. Und was ich eben so ermutigend finde an der Stelle, ist, dass der Verfasser genau in die Spannung hineinschreibt und sagt, es ist okay. Es ist okay, solche Phasen zu haben, weil damit ist zu rechnen. Und Gott ist da und er ist bei dir. Und von da weg will ich uns schnell Vers 7 bis 8 lesen. Da steht, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Und es ist so spannend, weil hier liegt das Wort Züchtigung auf einmal ganz nah beim Wort Erziehung und gibt somit auch die erste Antwort oder den ersten Teil der Antwort auf die Frage, wozu das Ganze? Erziehung. Das Wort im Griechischen, das hier verwendet wird, ist Bateia, was verwendet wird eben, um Ausbildung oder Training zu beschreiben, bei Kindern eben um Tugend aufzubauen, um ehrenvolles oder gutes Verhalten aufzubauen. Und eben genau dieses Bild von Erziehung zwischen Vater und Sohn oder zwischen Eltern und Kind wird in den nächsten zwei Versen nochmal stärker mit aufgenommen. In Vers 9 und 10, wo steht, wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Immer wieder bringt der Schreiber dieses Bild auf von unseren Eltern hin zu Gott. Und interessanterweise macht er hier einen Vergleich, so wie es ich verstehe. Er sagt, unsere Eltern aber, nach ihrem Gutdünken, nach deren Gutdünken, dieser aber, Gott als Vater, zu unserem Besten. Es scheint fast so, als würde der Schreiber hier betonen wollen, Gott als die eine Person, die es am besten weiß und am besten meint mit mir. Und den Gedanken, hier halt laut auszusprechen und weiterzudenken, ist irrsinnig eindrucksvoll für mich. Inmitten von Leuten, meinen Eltern, meinen Freunden, muss ich schauen, dass ich rüber Blickkontakt habe, die einfach so eine konstante Liebe und Präsenz in mein Leben bringen. Und ich bin überzeugt, dass Gott da diese Bilder verwendet, um mir und dir zu zeigen, wie er für uns empfindet. aber dann wirklich zu verstehen, dass er allein noch einmal so viel tiefer für mich ist, ist fast manchmal schwer zu greifen. Und in Vers 10 kommt dann die zweite Antwort auf die Frage, wozu das Ganze? Auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Auf dass etwas in uns beginnt, sich zu ändern, sich zu formen oder formen zu lassen zu jemandem, der Substanz hat. Jemanden, der in Jesus verankert ist und von ihm geformt ist. Und jetzt kommt dieser lässige und eigentlich fast großartige Vers 11, mit dem ich erschließen will. Und eben der Vers ist es, der mich so stark an dieses Video erinnert oder der meinen Freund so stark an dieses Video erinnert hat. Wo steht, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Und hier macht der Autor wieder etwas Cooles, weil er sagt, es scheint uns nicht Freude zu sein. Was im Umkehrschluss sowas bedeutet wie, naja, eigentlich ist es unsere Freude. Und deswegen erinnert mich die Stelle auch so stark an Jakobus, der an einer Stelle sagt, Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen fallt. Lauter Freude. Und das griechische Wort für Freude hier ist Chara und wird an Bordenstellen verwendet. Also ist das gleiche Wort an Bordenstellen. Und dann kommt die Frage auf, was ist es also, wonach wir uns ausstrecken sollen oder was der Hebräerschreiber von uns will, wonach wir uns ausstrecken sollen. Wie kann richtiger Trost und richtige Freude in solchen Phasen vielleicht ausschauen? Und dazu würde ich gerne auf zwei bereits angeschnittene Punkte eingehen. Zuerst ist da dieser Begriff des Trostes von richtigen Trost oder richtiger Ermahnung, je nach Übersetzung. Und dafür lese ich uns nochmal Vers 4 bis 5, wo steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, dazu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Was auch immer da gerade passiert in deinem Leben, Gott ist involviert. Er ist mit dir. Er versteht dich. Er versteht Angst und Zweifel, die da sind. Er versteht auch den Frust, der da ist, vielleicht über Situation oder über die Gesamtsituation. Er nimmt das alles ernst. Und deswegen sagt er ja wieder und wieder in seinem Wort, fürchte dich nicht, verzag nicht. Und er sagt es an unterschiedlichen Stellen, er sagt es auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und eine Stelle, die mir da ganz präsent ist, ist aus dem Jesaja 41,10, wo er sagt, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, weiche nicht oder hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Vor einiger Zeit habe ich an der Uni ein Gespräch mit jemandem gehabt, der seine Spiritualität, also sein geistliches Leben am meisten im Buddhismus sucht. Und wir haben über unterschiedliche Themen geredet und sind dann vom Sinn des Lebens hin zum Thema Angst gekommen. Und in dem Gespräch habe ich für mich ganz neu und auch witzigerweise er feststellen können oder herausfinden können, wie cool Gott ist, wie cool der Gott der Bibel ist. Weil in so eher östlichen, meditativen Weltanschauungen war man beide der Meinung, dass, wo es eben für Meditation und Stille geht und um das Selbst, war man beide der Meinung, dass der Begriff von Angst oft mal beschrieben wird als sowas wie eine Art Illusion. Also nicht wirklich da. Es wird viel über Angst geredet und gesagt, Angst ist dies oder jenes. Aber der Nachteil an so einer Weltanschauung ist unter anderem ja auch, dass der Begriff Angst klar gemacht wird, trivialisiert wird. Und genau das macht Gott nicht. Er nimmt die Realität von Angst sehr ernst. Aber er beschreibt es nicht groß. Er sagt einfach, ich bin bei dir. Er macht keine philosophische Abhandlung daraus, sondern er gibt da beziehungsorientierte Anweisung, eine Anweisung, die aus einer Beziehung zu ihm kommt. Ich bin bei dir. Vor kurzem habe ich mir auf die Suche gemacht nach einem Betreuer für meine Abschlussarbeit oder jemanden nach einem Professor, der mir helfen kann, meine Abschlussarbeit zu schreiben. Und nachdem es jetzt nicht so viele Professoren gibt, die in dem Gebiet, in dem ich die Arbeit gerne schreiben würde, sagen, ja klar, gern, machen wir das, da kenne ich mich aus, war ich schon mal ein bisschen nervöser. Und nach dem Gespräch habe ich dann herausgefunden, okay, es gibt denn auch einen Professor, der mir vielleicht helfen kann. Und habe dann einmal eine E-Mail hingeschrieben mit meinem Entwurf oder mit meiner Idee. Und ich war schon einigermaßen nervös, was zurückkommt. Und zurückkommen ist das. Lieber Thomas, ich werde dir helfen, wenn die Zeit gekommen ist. Formell oder informell. Ich bete nur, dass du mit Dr. so und so und sogar mit dem Studienberater und dem Programmleiter sprechen kannst. Sie werden dich leiten, aber halte mich auf den Laufenden. Wenn du mit ihnen gesprochen hast, lass es mich wissen. Ich bin bei dir. Wie ich schon sagte, formell oder informell. Arbeite einfach hart weiter und bete. Liebe Grüße. Jetzt ist die E-Mail im Gesamten schon so nett und unterstützend, fast liebevoll geschrieben. Aber was mich völlig ausgehebelt hat, waren diese Worte, ich bin bei dir. Im Englischen wird geschrieben, I am with you. Und das war für mich so eindrucksvoll, weil auf einmal in meine Nervosität und Unsicherheit so eine Stabilität und Zuversicht hineinkommen ist. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich, was diese Worte ausmachen können von jemandem, den ich eigentlich gar nicht kenne, dessen Charakter ich eigentlich gar nicht kenne. Und dann ist mir der Gedanke geschossen, hey Thomas, da ist jemand, der dir genau die gleichen Worte zuspricht. Und derjenige, der das tut, ist auch noch der Einzige, der zu diesen Worten wirklich stehen kann und wirklich stehen wird. Und uns sein Charakter schlussendlich wirklich alle offenbart hat am Kreuz. Wenn wir die Worte von jemandem Fremden also so stützen und abfangen, wie viel mehr dann die Worte von unserem Gott, wenn ich es nur zulasse? Jetzt habe ich aber relativ viel über Angst geredet. Und vielleicht ist es nicht Angst, die dich mitbegleitet. Vielleicht ist es was anderes, was schon seit Längerem mit dir mitgeht. Dann wollte ich trotzdem sagen, sei gewiss, Jesus ist involviert darin. Er ist bei dir. Wie nur ein bisschen kleiner war und nicht 100 Kilo auf die Waage gebracht habe, oder fast 100 Kilo, vielleicht bald wieder, wenn ich daheim bin, 3 Wochen, habe ich vor dem Einschlafen oft Lieder gesungen aus so einem älteren Kirchengesangsbüchle von meinen Eltern. Und eine Stelle aus meinem wohl Lieblingslied, also ein Vers mit dem Refrain, geht so. Du lässt mich in die Tiefe gehen, damit ich fühle, wer ich bin. Doch Herr, du lässt mich nicht dort stehen, du ziehst mich wieder zu dir hin. Ja, Herr, du bist bei mir und dafür danke ich dir. Ja, Herr, du bist da. Halleluja. Er ist bei dir. So viel mal zum Trost. Was ist also mit dem zweiten Punkt? Dem Aspekt der Freude. Weil, wie ich schon angesprochen habe, die Nächte, wo man kaum ein Auge zubekommt, machen ja dann doch nicht so viel Spaß. Und bei mir hängt das oft zusammen aus einer Kombination aus Deadlines, anderen Commitments, den Wunsch für andere Personen oder Sachen Zeit zu haben und dann nur Überlegungen, wie es vielleicht im zwischenmenschlichen Bereich mit Leuten sinnvoll weitergeht. Und bei dir kann es ganz anders ausschauen. Vielleicht hapert es am Arbeitsplatz oder im Betrieb oder im Familien- oder Freundeskreis oder überhaupt mit deinem Partner. Ich glaube, die Palette ist lang genug. Und als ich vor einigen Wochen wieder mal selbst eine von diesen Nächten gehabt habe und frustriert war, wie ich jetzt schon wieder an dem Punkt gelandet bin, um 1 in der Früh, hat irgendwas in mir geklickt. Und ich bin so ein bisschen mehr draufgekommen für mich selber. Es sind genau diese Nächte und genau diese Zeiten, wo ich wieder und wieder mit Sachen ringe und wo ich wieder und wieder in Kämpfe reingehe, wo ich an Substanz gewinne, wo ich an Vertrauen zu Jesus gewinne. Und ich habe dazu noch ein Liedzitat mitgebracht, das ich einfach unglaublich treffend finde, auf das aufsetzend. Und ich will es zuerst im Englischen lesen und dann mal ein bisschen freiere Übersetzung ins Deutsche. Und es geht: When the darkness overwhelms you and the fear just won't subside, when your questions outweigh answers on those long and lonely nights, when you've got to keep on moving, he's with you in the valley of despair. He won't leave you there. Und auf Deutsch, wenn das Dunkle so bald hereinbricht und die Angst einfach nicht vergeht und wenn du zu Tag und in der Nacht dich selbst nicht mehr verstehst, wenn du einfach irgendwie nach vorne gehen musst, er ist mit dir. Im Tal, wo wir der Verzweiflung ins Gesicht sehen, er lässt dich nicht dort stehen. Er lässt dich nicht dort stehen. Ganz im Gegenteil, er formt dich. Das heißt aber auch, dass du in diesen Phasen das Resultat noch nicht sehen wirst. Du kannst dich aber auf das Resultat freuen. Du kannst wirklich freudig nach vorne schauen. Weil, was sagt der Hebräerschreiber? Er sagt in Vers 11, danach aber bringt sie denen, die dadurch geübt sind, denen, die immer wieder durch diese Zeiten und Kämpfe und Phasen mit Gott durchgehen, Frieden und Gerechtigkeit. Danach ist Frucht da, weil die Automatismen sitzen, weil wir gelernt haben, in diesen Situationen oder Phasen auf Gott zu vertrauen, mit ihm da durchzugehen, Schritt für Schritt und manchmal vielleicht nur 30 Minuten für 30 Minuten. Es ist einfach für mich so ein lässiger Moment zu sehen, wenn ich im Nachhinein draufkomme, hey, ich kann gerade mit einer Situation umgehen, mit der ich vor einem halben Jahr noch gar nicht umgehen habe können. Ich habe irgendwie gelernt, mehr auf Gott zu vertrauen, dass er mich auch da in diesen Situationen nicht hängen lassen wird. Ich habe gelernt, auf Dinge und Situationen gut und gesund und irgendwie in einer gottehrenden Art und Weise oder mehr ehrenden Art und Weise zu reagieren. Und deswegen finde ich die Szene aus Karate Kid auch so lässig. Ich finde es einfach so genial, wo Dre sich nach dem doch langwierigen und lästigen Training auf einmal zu wehren beginnt und auf einmal die Bewegungen antizipieren und ausweichen kann von Mr. Hahn. Und das ganz ohne Jacke. Und ich liebe den Moment, wo Dre dann auf seine Hände schaut und ganz verblüfft sagt und sie denkt, woher kommt das gerade? Was passiert da? Die Automatismen sitzen und die Bewegungen fließen wie von ganz verloren. Ohne es zu wissen, ohne es vielleicht aktiv zu wissen, hat Dre dazugelernt. Und so auch wir. Gott ist bei dir und er formt dich. Ich wollte nur schließen mit ein bisschen einem persönlicheren Beispiel, weil es vielleicht jemanden ermutigt. Über lange Zeit habe ich immer wieder Phasen gehabt, manchmal hervorgerufen durch vielleicht eigenes Fehlverhalten oder die Realisierung, wie ich eigentlich sein kann oder auch wegen Aussagen von Predigern oder Leuten oder auch anderen Christen, die mir richtig ins Zweifeln gebracht haben. Und Fragen auftaucht sind wie, wie steht Gott eigentlich zu mir? Und hat er mich wirklich angenommen? Und immer wieder in diesen Phasen ist eine richtige Emotionslawine, eine richtige Panik über mich drüber gerollt. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich draufgekommen bin, das hat fast völlig seinen Effekt auf mich verloren. Ich habe nach und nach irgendwo gelernt, mehr, was der Auslöser ist für diese Angst. Vielleicht mehr, woher sie kommt und ganz besonders, wie sie kommt. Und irgendwann war sowas wie Frucht da. Also Jesus, wozu das Ganze? Die dritte Antwort, die der Hebräerschreiber da gibt in der Stelle, die wir heute durchgehen, für Frieden und Gerechtigkeit. Frieden, weil selbst wenn diese Emotionslawine kommen wollte oder manchmal noch kommen will, sie mich doch nicht mehr völlig beherrschen kann oder völlig beherrscht. Gerechtigkeit, nicht in dem Sinne, dass ich mehr Recht bekomme in irgendwas, aber dass ich in einer rechten, in einer gottehrenden Art und Weise auf Dinge und Situationen reagieren kann. Und das hat für mich, gerade in dem Kontext, in dem Beispiel geheißen, dass ich gerade in solchen Momenten, wo Angst und Panik da ist, mich nicht treiben lasse vor der Angst und mich entschließe, noch ein eifrigerer Christ zu sein, sondern einfach in meiner Unsicherheit und in meinem Zweifel, wenn nur einen klaren Schritt auf Gott zuzugehen und um Hilfe bitten und ehrlich sein. Und er macht es wirklich immer gut. Genau. Und damit wollte ich eigentlich schließen, weil, ja, das ist auch der Grund, warum ich das alles sagen darf heute. Und ich bin Jesus ganz besonders dankbar für das.